Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Dem Podcast vom Adel für den Adel.
Hallo,
guten Tag, Jaco. Du ehrenlose Person. Was geht da?
Ich habe eine Frage mal wieder mitgebracht.
Okay. Ja, ich liebe das.
Wenn ich in der Heimat bin, liebe Jaco, ne?
Ja.
Da weiß ich nicht, ob das nur meine Bubble ist, aber ich höre sehr häufig das Wort Chibo. Ja, musst du mal bei Chibo gucken. Mhm. Und es ist mir neulich erstmal wieder aufgefallen, dass Chibo so ein richtig großes Ding ist. Bei meiner Mutter, ganz wichtig, einmal in der Chibo-Ecke gucken, ob da irgendwie Gartnern schon im Angebot sind oder so. Die stöbert da richtig, richtig gerne. Und das habe ich auch so bei anderen jetzt mitbekommen. Meine Schwester tut das auch. Es ist aber auch einfach. Es ist häufig in den großen Supermärkten mit vertreten. Da gibt es so ein Regal, wo du dann halt irgendwie Sachen findest von bunten Spülschwämmen über funktionale Dinge wie, weiß ich nicht, ein Stirnband, was leuchtet. Dann gibt es wieder eine schöne Vase oder Osterdeko oder Herbstdeko, was auch. Also da gibt es sehr viel Klimbim. Würde ich jetzt mal so sagen, für einen guten oder okayen Preis. Und das gibt es dann halt in der Supermarktabteilung. Und jetzt habe ich mich gefragt, ob das eventuell der gleiche Hype ist, wie heutzutage, das ist bei, keine Ahnung, jetzt der Hype ist jetzt nicht mehr so da, aber wie zum Beispiel Temu,
ja,
oder
glaub
Action.
Schon. Und
hab ich
auch
das
genau gedacht, gerade als du das gesagt hast, weil ich kenne das auch früher als Kind. Ich musste immer einmal kurz mit bei Chibo rein. Und es gab immer zwei Dinge, Chibo und diese Grabbeltische bei Derberg. Das war ein Kaufhaus in Lübbecke früher. Da gab es dann
ja,
so.
Das stimmt.
Das war wie Teddy heutzutage. Ganz viele Körbe, wo 1 Euro oder 1 Mark und 50 Pfennig dran stand oder so. Chibo ist ja nochmal was anderes, aber ich glaube. Ja, Chibo, ich kann jetzt nicht für heute sprechen, aber war damals dieser Anbieter, der hat für so junge Frauen so eine Zusammenstellung an Gadgets geboten.
Ja, da gibt's und vor allem
da
jede Woche
ein
neues Sortiment
gefunden. Was?
So.
Und vielleicht brauchst du auch mal was für den Garten, aber du willst nicht in den Baumarkt gehen, aber bei Chibo gibt es dann die Gartenhandschuhe in schön. Ach Mensch, das ist ja diese eine Sache, die ich vielleicht aus dem Baumarkt bräuchte, aber die gibt es jetzt schon bei Chibo.
Und es verleitet tatsächlich sehr, Dinge zu kaufen, die man eigentlich gar nicht so unbedingt braucht.
Ja.
Ne? Aber man denkt ja, sich, oh, das ist aber ein schönes Muster, hier die Topflappen. Oh toll, ja, die nehme ich mir jetzt mal mit dem Herbstprint oder weiß ich nicht was. Das ist ein Phänomen. Ich finde es ganz interessant mit diesem wöchentlich wechselnden Angebot. Ich kann mich davon selber auch nicht freisprechen. Ich gucke da gerne nach Bettwäsche, muss ich sagen, weil ich die
Ich bin
nicht
da gar nicht
finde.
Drin. Also das ist, ich habe jetzt hier so, wo ich so bin, gibt's kein Chibo. Also ich habe das nicht
auch nicht
so,
im Edeka oder so, in der Ecke da?
Nee, weil ich fahre entweder in Marktkauf und du weißt ja, wie der Marktkauf ist. Oder hier ist zwar ein Edeka, aber das ist einer von diesen ganz kleinen Edekas, diese Urlaubsort-Edekas.
Ah, okay, das verstehe ich. Aber im Marktkauf gibt es eine riesen Chibo-Abteilung.
Dann erkenne ich das nur nicht, dass das Chibo ist. Ich gucke da mal kurz bei den Socken, dann ist dann Aufsteller mit Schmuck und dann bin ich aber auch schon beim Duschgel und dann war's das.
Ja, okay, verstehe. Ich fand es auf jeden Fall sehr faszinierend. Mir ist das halt so aufgefallen. Ich war bei meiner Mutter, die das natürlich immer, die musste immer gucken. Und
ja,
die kaufte auch ihren Kaffee. Meine Schwester guckte auch verdächtig oft. Und dann war ich auf einem Geburtstag und da habe ich auch ein paar Mal das Wort so in unserer Altersgruppe gehört. Ja, musst du mal bei Chibo gucken. Und ich war so, it's a thing. Also auf jeden Fall ist das so ein Es ist so, ja, und ich musste dann irgendwie so an diese, so in Temu oder so denken, aber in analog. An so Sachen, die du nicht brauchst oder diese ganzen
Aber
Hersteller.
Ja, schon ein bisschen hochwertiger, weil Temu, finde ich, Temu ist schon wieder eher so Teddy oder Action. Ich finde Chibo, und Chibo ist irgendwo angesiedelt zwischen Action und Depot.
Ja. Ja, bin ich ganz,
ne,
bei dir.
Es ist so eine Zwischenschule, weil Depot ist auch noch, kann man bezahlen, aber ist halt manchmal, wo man so denkt, ah, ich weiß nicht, auch für 20 hätte ich es jetzt mitgenommen, aber für 40, so.
Nee,
ne?
Das ist auch ein bisschen teuer dann für das große Windlicht. Ja, ja, verstehe ich total.
Ja.
Aber genauso ist halt, der hat in Lübbecke zugemacht, wusstest du das?
Der Chibo?
Nee, der Depot, der war da unten bei diesem Kaufhaus.
Wirklich? Oh, ja, das finde ich schade. Da bin ich immer gerne reingegangen. Ich war ja gerade wieder in der Lübecker Innenstadt nach langer Zeit. Also ich war jetzt bestimmt ein halbes Jahr nicht mehr da. Mhm. Und ich bin auch so ein bisschen in Seitengassen gegangen. Also so, wo man früher ständig durchgelaufen ist, aber jetzt laufe ich da halt nicht mehr durch. Ne? Zum Beispiel, wenn du oben vom Bierbrunnen.
Bierbrunnen, ja.
Und ja, da wurde ganz früher beim Bierbrunnenfest Bier reingemacht, heutzutage leider nicht mehr, ist man diese Straßen, die da runtergehen in die Stadt, da sind ja links.
Das ist meine Lieblingsstraßen.
Da habe ich mein Bauchnabelpiercing mit 12 stechen lassen, by the way.
Mhm. Ich habe da heimlich geraucht früher in den Straßen.
Und da sind links und rechts, da habe ich gedacht, boah, krass, die Geschäfte habe ich ja noch nie in meinem Leben, also auch coole Geschäfte teilweise, ne?
Ja.
Ja, habe ich geguckt, dann habe ich auch gesehen, dass hier jemand aus Lübeck, der mal eine sehr große Firma gegründet hat, für luxuriöse Artikel für zu Hause, der hat jetzt auch ein großes Geschäft in der Innenstadt, habe ich gesehen.
Ah ja.
Das ist neu. Und ja, so ein bisschen ist da was passiert. Aber an Depot bin ich nicht vorbeigekommen. Das ist schade. Also ich sag das, Leute, das ist schade, weil das ist halt Kleinstadt, ne? Also jeder Laden, der kommt und geht, macht schon wirklich einen Unterschied in der Innenstadt. So kann man
total sagen. Ich finde das auch immer sehr bedrückend, wenn ich so durch kleine, süße Städtchen gehe und ich sehe einfach das total viel leer. Weißt du, das macht irgendwie ein doofes Gefühl. Ich mag das nicht. Und ich meine, es ist ja durch dieses Online-Shopping auch so, ne? Ich verstehe das halt auch häufig. Ich gehe selber manchmal in Läden und denke mir so, oh Gott, online kriege ich es bestimmt viel günstiger.
Ja, aber das ist auch ein bisschen Aufgabe von der Stadt, Sam. Klar, Online-Shopping geht dagegen, aber man kann ja schon auch so ein paar Sachen machen, dass die Leute in die Stadt gezogen werden und es mehr Laufkundschaft gibt, die schon mal. Weil wir zum Beispiel bestellen auch viel online, aber wenn wir beide jetzt in der Stadt sind, dann gucken wir auch überall mal rein. Man muss aber irgendwie total so in der Stadt sein. Und zum Beispiel, wo ich jetzt hier wohne, ich wohne ja auch in einer Kleinstadt, oder? Ist das eine Stadt oder eine Kleinstadt? Ich glaube, es ist eine Kleinstadt. Und hier wurden jetzt, und das finde ich krass, weil das ist ja eine Kur Stadt, in der ich wohne. Das heißt, hier ist auch viel, ich nenne es jetzt mal Kurbetrieb. Ne? Die Innenstadt ist weitaus belebter als in Lübeck. Aber die haben jetzt komplett in der Innenstadt für ein Jahr die Mieten um 50% erlassen.
Ach krass, ja. Okay.
So, wer sich jetzt da eine Wohnung mietet, kriegt 50% von der Stadt bezuschusst, damit da gar kein Leerstand ist und die Stadt belebter ist, weil die Wirtschaft in der Stadt ankurbeln wollen. Da habe ich gedacht, oh, interessant.
Wolltest du nicht auch unbedingt da nochmal irgendwie vielleicht reingucken? Ey, Bad Salzuflen ist größer als Lübeck. 54.000 Einwohner.
Ja.
Doppelt das so groß wie Lübeck.
Stabil. Das ist gar nicht mal so klein hier. Es fühlt sich für mich immer so klein an, weil ich bin quasi in einem Dorf und die nächste Innenstadtstraße kommt mir so klein vor, aber das ist gar nicht die Innenstadt. Die Innenstadt ist nochmals 5 oder 10 Minuten weiter und die ist auch größer als die Lübecker Innenstadt. Ich würde sagen, doppelt so groß.
Gibt's dann DM, ist die Frage der Fragen.
Es gibt ein DM in Bad Salzuflen, der ist aber am Marktkauf. Also wir haben quasi so einen großen Parkplatz, da ist Marktkauf, Lidl, DM, Fressnapf und, wie heißt es denn, Jysk. Und, wie heißt denn der Elektronikmarkt, den es auch in Lübeck gibt?
Mit E, Döring.
Genau.
Döring. Ja.
Das ist quasi so ein, wo man so einkaufen geht. Da gibt's ein DM. In der Innenstadt gibt's nur einen großen Rossmann.
Egal. Ich finde es immer interessant, ob es da ein DM gibt, weil den gibt's bei uns nicht. Und das war für uns immer ganz wichtig früher. Wir sind dafür extra nach Bad Oeynhausen gefahren. Natürlich erst, als die ersten ihren Führerschein hatten. Und da hat sich die DM-Welt eröffnet, also ganz spät, genauso wie sich für uns ganz, ganz spät die H&M-Welt eröffnet hat. Also ich hatte nichts von H&M bis zu meinem 14. Lebensjahr, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil ich es nicht kannte.
Ich glaube, als ich das erste Mal was von H&M gekauft habe, das war ein weißes, also es war so ein Longsleeve, ein enges, diese College-Oberteile mit roten Ärmeln und vorne war aus Strass ein Tiger drauf. Und ich glaube, dass ich das im Werrepark mit dir gekauft habe. Da warst du mit dabei, da waren aber noch andere Freundinnen mit dabei. Und das war das erste Mal, dass ich etwas da gekauft habe. Und ich glaube, ich war da schon 16 oder 17.
Ja, muss ja. Irgendjemand muss ja schon gefahren sein wahrscheinlich. Ja. Ich war da einmal da, meine Freundin hatte nämlich viel davon, aber da hieß das noch Hennes und Mauritz richtig, ne? Das wurde nicht H&M abgekürzt, das ist richtig krass. Und
das war mir völlig neu.
Eine Jacke bekommen. Und die Jacke habe ich bestimmt 10 Jahre mit mir rumgeschleppt. Die fand ich so toll immer noch. Und das war für mich eine völlig neue Welt, weil bei uns gab es früher auch Kategorie Chibo, finde ich, Ernstings Family sehr viel.
Ich wollte gerade sagen, es gab bei uns keinen Mittelweg. Es gab Ernstings Family und Basic. Also du hattest nur die Auswahl zwischen Ernstings Family und Miss Sixty und Buffalo und Co. Ne? Also es gab nichts dazwischen, nichts, wo ein Laden mal versucht hat, so zu sein wie oder so. Das gab's einfach nicht.
Und was soll ich sagen? Das hat natürlich extrem viele Konflikte hervorgerufen, weil meine Mutter...
Druck auf Eltern.
Immer Ernstings Family, hier kriegst du günstig was. Und dann gehst du zu Basic rein, da gab's dann die teuren Miss Sixty Sachen... Dickies Kalkani und so damals halt 1900, schlag mich tot. Und da war halt einfach eine große Spanne geldmäßig. Ne? Da musstest du extrem viel arbeiten, um überhaupt was zu kriegen. Und ganz abgesehen davon, bei Ernstings Family, das war einfach, das war familienfreundliche Kleidung, was soll ich sagen. Da gibt's süße Sachen, gab es. Und dann wurde sexy, dolle. Sexy, so im Vergleich, weißt du?
Ja,
so
das stimmt.
Die Hosen waren knapp, die T-Shirts waren knapp und sowas. Ich musste da wirklich für ackern, um da was zu kriegen.
Ja, das ist total krass gewesen, weil jetzt gibt's ja, keine Ahnung, die Range ist so groß, ne? Es gibt ja auch so viele verschiedene Styles und dies, das. Und früher gab's entweder nur, du trägst Jeans und T-Shirt von Ernstings Family oder du bist... Christina Aguilera, Britney Spears, Beyoncé, Madonna aus dem Fernsehen draus.
Ja, es gab keinen Mittelweg. Nichts, es war sehr, sehr schwierig.
Ja. Ich habe hart dafür gekämpft, auch hart. Also jede Miss Sixty Hose, das hat viel Planung, psychologische Kriegsführung zu Hause. Okay, gut, ja, wie komme ich jetzt? Okay, da gibt's eine neue Hose in Rot. Boah, wenn ich die tragen würde, das würde so einen Unterschied in meiner Schulkarriere machen. So, ich musste, weißt du,
ja,
richtig geplant.
Ja, man ist halt man ist dann halt auch eine gute Schauspielerin geworden. Aber die hat das auch und ich kann nicht mehr weiterleben ohne. Das ist einfach, das gehört dazu. Alle haben das. Ich bin die Außenseiterin.
Ich habe angefangen zu putzen zu Hause.
Putzen? Das hat gezogen. Oh, das hätte ich auch mal ausprobieren müssen. Da wäre ich bei meiner Mutter vorne
mit dabei. Ich habe ja ganz wenig zu Hause gemacht. Ich wurde ja sehr wenig eingebunden. Es war nur so Spüler ein- und ausräumen, aber es gab nicht so feste Aufgaben. Und ich habe dann einfach so zum Beispiel dann mal so alles sauber gemacht und das Badezimmer geputzt. Und ich meine, irgendwann kam dann nur noch die Frage, was willst du? Was willst du, Jaco? Wieso ist dieses Badezimmer sauber?
Dass du das gelesen hast, meine Güte, das hätte ich nicht gecheckt früher.
Ich habe mir meine manipulativen Wege, habe ich mir überlegt. Ich kann ja auch nicht so gut aussprechen, was ich will, ne? Deswegen war das ja auch so. Ich habe nie aktiv gefragt. Ich habe mir meinen Weg dahin gearbeitet, dass die mir das kaufen wollen.
Das hat mir meine Mutter mal vorgeworfen, das habe ich noch ganz, ganz krass im Kopf. Die hat gesagt, du kannst so schlecht mit einem Nein umgehen, dass du nicht mal fragst und das ist deine eigene Schuld dann.
Ja.
Und hat so recht gehabt, ich konnte das nicht mit einem Nein umgehen.
Ja, das ist Teil meiner Therapie.
Ja. Ich finde es auch krass, dass sie das als meine Mutter, es ging nämlich meistens um meinen Vater. Mein Vater war der Neinsager, meine Mutter war die Ja-Sagerin. Und sie hat es halt sofort gecheckt, wenn ich was wollte, was mir auch entgegengekommen. Weil Papa muss sich halt mal super krass überzeugen.
Du, da hättest du zu ihr sagen müssen, man erntet, was man sieht.
Ja.
So,
wie geht's denn besser?
Also, dass dir das deine Mutter sagt, da sage ich aber hier.
Naja, ja, sie sagte immer, musste einfach fragen. Und dann hast du, ja, im Zweifel hast du ein Nein, musste auch mit umgehen können. Und ich war so, ne, ich kann damit nicht umgehen. Ich kann mit einem
Wenn
Nein
man
nicht umgehen.
Etwas unbedingt will, kann man nicht einfach fragen und ein Nein schlucken. Da muss man dafür kämpfen und da muss man auch Umwege gehen. Das ist das meine stimmt. Meinung.
Aber ach gut. Ja, so ist das. Tschibo, Lübbecke, schöne Erinnerungen, die da hochgekommen sind.
Werbung.
Heute geht's mal wieder um BookBeat. Und BookBeat ist für uns beide gar nicht mehr wegzudenken. Das ist so ein Audio-Streaming-Dienst. Das ist quasi wie Netflix oder Spotify der Hörbücher. Und da gibt's eine unfassbar riesige Auswahl. Wirklich von den allerbesten Sachen, die es gerade auf dem Markt gibt. Von alten Klassikern über ganz verschiedene Genres. Also Coming of Age, Spannung, Thriller, Klassiker. Echt wirklich, da gibt's alles. Und wir stellen euch ja immer so vor, was wir hören. Übrigens gibt es auch eine große Menge an Sachbüchern, das habe ich gerade schon noch vergessen. Und du, Jaco, hast uns heute was mitgebracht. Ich bin ganz gespannt, in welches Genre es fällt.
Ja, ich bin gerade wieder in so einer Hörbuchphase, weil Hörbücher beruhigen mich mehr als andere mediale Inhalte. Ich habe dann das Gefühl, ich bin näher bei mir. So ein bisschen eine Erweiterung, wie wenn man ein Buch liest, weißt du?
Ja, man hat auch mehr davon, weil man ja ein paar Stunden was hat.
Ja, richtig. Und da kann ich dann irgendwie drin versinken, ohne dass ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie mit der Welt mitrennen. Weißt du, das
voll.
Ist, ich kann das nicht genau beschreiben. Und ich habe was richtig Cooles gefunden. Ich nutze das gerade, um ganz luxuriös einfach abends in meinem Garten zu sitzen oder zu liegen und mir das, ja, einfach so reinzuziehen. Und zwar ist das Buch von Vera Buck und heißt Der dunkle Sommer. Also wir sind hier mitten in der Sommerthematik drin, aber es ist, okay, ich erzähle dir, also erstmal muss ich dazu sagen, es hat eine Bewertung von 4,6. Ist für mich immer sehr wichtig, weil ich sage, believe the hype. Und ja. In diesem Fall, ja, hat mir das auch wirklich sehr gut gefallen oder gefällt mir immer noch. Ich bin noch nicht ganz durch. Also erstmal, es spielt im Sommer und es ist ein Psychothriller. Es geht um Tilda und Tilda ist eine deutsche Architektin, die nach einem privat-persönlichen Schicksalsschlag gerne alle Brücken abbrechen möchte ihres bisherigen Lebens und sie entdeckt durch Zufall eine Anzeige über ein verfallenes Haus in einem sardinischen Geisterdorf, das für nur einen Euro zum Verkauf steht. Wir haben schon alle von diesen 1-Euro-Häusern gehört, ne? Deswegen hat es mich auch so gejuckt, das da reinzuhören. Tilda denkt sich halt, okay, das ist perfekt für Neuanfang einfach, let's go. Und sie macht das dann halt wirklich. Das Buch spielt dann in diesem Dorf. Was soll ich sagen? Das Dorf ist dann gar nicht so verlassen, wie sie denkt. Also beispielsweise sonntags läuten da die analogen Glocken, obwohl da eigentlich niemand sein sollte. Es gibt auch Gerüchte, dass das Haus, was sie gekauft hat, verflucht hat und so weiter. Zusammen mit so einem Journalisten versucht sie dann, das Geheimnis sozusagen dieser Geschehnisse zu lüften und erforscht so ein bisschen die Geschichte des Dorfes. Und dieses Buch hat einfach so eine krasse Atmo. Also du hast wirklich so das Gefühl, als wärst du in dieser furchtbaren, klirrenden Hitze in Sardinien mit ihr zusammen in diesem leeren Dorf. Also diese Atmo wird total gut rübergebracht. Du hast das Gefühl, hinter jeder Ecke könnte ein Geheimnis stecken und du bist live dabei. Ich finde, dass die Autorin das wirklich sehr, sehr spannend und atmosphärisch geschrieben hat. Und deswegen wäre das ein bisschen mein Tipp für jeden, der so ein bisschen in dieser Jahreszeit unterwegs sein will, im Sommer. Aber es ist eben halt auch richtig spannend gleichzeitig, weil die meisten Thriller und Psychothriller spielen meistens in den dunklen Monaten. Und ich finde, es ist was sehr Besonderes, dass das so im hellen, heißen Italien passiert und trotzdem so einen dunklen Faktor mit sich bringt.
Das fühle ich, ja, verstehe ich gut. Für alle, die das nicht abkönnen und sagen, nee, ich brauche jetzt eher was nochmal für den Kopf oder so. Ich habe gerade zu Ende gehört von Nora Imlaut, mein Familienkompass, kann ich absolut und zu 100.000% empfehlen. Inhalt 4,9 bewertet, Sprecherin Oha. Auch mit 4,9 bewertet. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, ein Bestseller auch und da lernt man quasi, wie man authentisch und auf Augenhöhe mit Kindern leben kann und auch die eigenen Bedürfnisse nicht dabei untergräbt. Also ich kann es nur empfehlen. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Genre. Aber wie gesagt, bei BookBeat ist für alle was dabei. Und ihr könnt das auch austesten. Wir haben nämlich einen Code für euch. Damit könnt ihr BookBeat 2 Monate lang testen. Tankstelle lautet der. Und dann könnt ihr ja mal schauen, ob eins der Abo-Modelle für euch passt und das verlängern. Und dann könnt ihr halt bei Bedarf jederzeit kündigen. Oder ihr macht es halt auch einfach direkt nach dem Probeabo. Wir verlinken euch das Ganze aber auch wie immer im Linktree in der Folgenbeschreibung.
Sam, ich habe was mitgebracht.
Ja.
Ich habe ein Wissen macht adlig mitgebracht.
Oh, da freue ich mich aber.
Okay.
Du bildest uns.
Dann sage ich mal, wie sagen sie es immer, trenne ab.
Wissen macht adelig.
So Sam, wir raten ja am Anfang. Ich habe mitgebracht das Sprichwort Geld stinkt nicht. Kennst du das?
Ich kenne das. Lange nicht gehört tatsächlich.
Was denkst du, wo das herkommt?
Also, wenn Geld im... Oh, warte mal. Okay, ich habe es jetzt wahrscheinlich schon gelöst. Mhm. Weil ich fühle mich schlau. Früher waren die bestimmt aus so Talern, Geld, mhm, ne? Also aus Metalltalern. Keine Ahnung, was genau, Silbermünzen, wie auch immer. Und egal, wie man die rumgereicht hat, die waren wahrscheinlich selbstreinigend und haben nicht gestunken.
Ja, das kann bestimmt so sein, aber es gibt noch eine andere Geschichte dazu quasi.
Okay, kommst du jetzt in deiner Papyrusrolle?
Nee, ich habe hier meine Papyrusrolle vor mir liegen. ich weiß nicht, in welchen Zeiten man Papyrus benutzt hat, weil ich leider...
Mittelalter im Zweifel.
Ja, alles vor 1700 war für mich Mittelalter. Deswegen... ja, also, und zwar ist das Sprichwort im alten Rom entstanden. Da hat nämlich 69 bis, ich muss jetzt auf mein Zettelchen hier gucken, 69 bis 79 nach Christus der römische Kaiser Vespasian regiert. Und der hat damals eine Steuer auf öffentliche Urinale eingeführt, die sogenannte, und das ist mein Lieblingswort, Urinasteuer. Ich finde es auch ein guter Folgentitel.
Das ist ein sehr guter Folgentitel.
Und zwar lag das daran, dass man nämlich, und das könnten wir theoretisch heute auch immer noch tun, mit Urin Wäsche waschen kann.
Aha.
Und das hat man damals auch gemacht und dafür gab es auch einen Job. Also ne, es gab Leute, die das gemacht haben. Das waren die Urinwäscher, die hießen Fulonen und die haben natürlich mit ihrem eigenen Urin gewaschen, aber der hat ja nicht gereicht. Man brauchte sehr viel mehr Urin und deswegen haben die in der ganzen Stadt so Kübel aufgestellt als öffentliche Urinale, damit Leute da reinpinkeln und dann
das
haben
ist so
die
abartig.
Vor allen Dingen zu
das
der
ist
Zeit.
So
zu der Zeit.
Und dann
Zeit.
Schön im Sommer in Rom wahrscheinlich. Eine tolle Idee hier.
Genau, genau. Und dann haben die das da eingesammelt und dann haben die da die Wäsche mit gewaschen. Und ja, der gute Vespasian hat gesagt, ja, Entschuldigung, also auf dieses Geschäft, da möchte ich mitverdienen. Und dann hat er da eine Urinasteuer draufgesetzt. Und sein Sohn, Titus hieß sein Sohn, der hat das kritisiert, der fand das nämlich irgendwie abartig, dass sein Vater sozusagen mit so einer unwürdigen, stinkenden Quelle wie Urin Geld verdienen will. Und daraufhin hat laut Sage Vespasian ihm eine Münze unter die Nase gehalten und hat gesagt, hier, riecht das etwa? Geld stinkt nicht.
Ahaha, okay. Ja.
Beziehungsweise auf Latein, pecunia non olet. So, hat er gesagt, weil... Da
das
haben die
ist ja
noch
spannende
Latein
Geschichte.
Gesprochen.
Das ist, also Geld stinkt an der Stelle nicht, da hat er wohl recht. Aber ja, es ist schon eine ganz eklige Angelegenheit. Was soll ich dir sagen? Ich komme darüber gerade nicht hinweg. Ich bin gedanklich noch bei der Pisse in der frischen Wäsche.
die im heißen Rom in der Sonne steht und alle mit ihren ungewaschenen Schniedeln und Humus kommen da vorbei.
War das antibakteriell oder wie soll ich mir das vorstellen? Ich kann mir das nicht vorstellen, das war einfach nur eine Ekelhaftigkeit.
Du fragst dich, ob das schon umgekippt ist, ne? Urin kann ja umkippen.
Ja, wahrscheinlich hatten die jetzt da nicht... ich find's nicht geil.
Da müssten wir jetzt in die Chemie des Urins reingehen. Oder halt in die, in den Beruf des Urinwäschers. Ich weiß jetzt halt nicht viel über Urinwäsche. Aber wenn ihr daran interessiert seid, dann kann ich das gerne für die nächste Folge recherchieren. Wie so eine Urinwäsche funktioniert.
Aber spannend. Ja, Geld stinkt demnach nicht. Das ist richtig. Aber es ist auch keine feine Art, muss man sagen, so sich einfach bereichern an anderen Sachen, das ist jetzt nicht die feine Art, muss ich sagen.
Tja, willkommen im Kapitalismus.
Richtig. Ja, vielen Gut. Dank dafür. Geld stinkt nicht, offensichtlich.
So, Sam, wir haben eine lange, lange Liste an Zetteln zugeschickt bekommen. Und ja. Weil ja die Zettel auch manchmal ein bisschen zu kurz kommen, möchten wir gerne gewisse Folgen, wo vielleicht nicht so viel Privates bei uns passiert ist oder wir uns gewisse Themen aufheben, dafür nutzen, damit wir eure Themen mal richtig reinkriegen. Und deswegen haben wir überlegt, dass wir heute eine Zettelfolge machen.
Richtig schön.
Ich freue mich drauf. Mit euren Themen. Nicht nur wieder nur mit unseren Themen. Hast du Lust,
Sam? Du fängst an.
Mit mir in den ersten Zettel zu starten.
Gerne.
Wir haben zu diesem Thema schon mal eine Sexy Seven, glaube ich, gemacht. Aber da haben wir 7 vorgestellt. Hier fragt jemand nach einem. Auf diesem Zettel steht Traumreiseziel. Und dann möchte ich aber vorher eine Frage stellen. Wir schließen alles aus, wo wir schon waren, richtig?
Das würde ich ja auch sagen jetzt gerade.
Ja, weil das...
Boah, ich...
Ich finde es auch gar nicht so einfach.
Philippinen.
Okay, stabile Antwort. Das soll schön sein.
Ja, genau. Das habe ich mal gesehen irgendwann, als dieses Südostasien-Ding so total präsent war. Und dann hat irgendwer mal gesagt, ja, check doch noch mal die Philippinen ab. Und dann habe ich mir die mal angeguckt und ich habe immer so ein Ding mit Inseln. Inseln reizen mich dolle, weil ich immer denke, da ist es paradiesisch schön. Und irgendwie finde ich das besonders, da mit dem Boot durchzufahren, weil das sieht man so selten einfach, ne? Und dann habe ich das gesehen und habe gesehen, oh Gott, das sind ja 1 Million Inseln gefühlt. Und da habe ich mir das mal angeguckt und dachte, das finde ich, glaube ich, ganz, ganz schön. Da würde ich sehr, 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 sehr gerne mal hin. Und ich glaube, das habe ich damals sogar mit auch, also wir, als wir damals schon mal drüber gesprochen haben, habe ich die auch genannt. Die sind mir gerade wieder aufgeploppt als, ja, wirklich absoluten Traumstrandurlaub sozusagen.
Ja, glaube ich auch, dass es das ist. Also immer, wenn ich Bilder von den Philippinen sehe, das ist einfach abartig schön, das Wasser.
Ja, das finde ich immer ganz, ganz toll. Wie das da so... genau alles ist, habe ich gerade gar nicht so die Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Aber so von dem Landschaftlichen, da habe ich, glaube ich, großes Interesse dran, da einfach schnorcheln und irgendwie eine ganz andere Landschaft zu genießen, als die wir hier haben.
Also ein Kumpel von mir oder ein, ist jetzt kein Kumpel, klingt so wie ganz naher Freund, ein bekannter Freund von mir, der seit 10 Jahren durch die ganze Welt reist, hat sich jetzt auf den Philippinen sesshaft gemacht. Und der hat garantiert sehr viel gesehen. Also,
Mal guck an.
Vielleicht eine gute Review dann.
Ja, voll schön. Ja, da würde ich gerne nochmal hin. Also, das kann ich mir schon gerade sehr, sehr gut vorstellen. Und bei dir?
Ich habe gerade überlegt, also ich hatte ganz lange ein Traumreiseziel, da bin ich, das war immer so meine Nummer 1, da bin ich aber schon gewesen und ich glaube, ich weiß nicht, ob das gilt, aber meine Antwort wäre die USA. Ich weiß nicht, ob die Antwort zu groß ist, ob man jetzt sagen muss, da musst du dich aber entscheiden, Jaco, aber ich war noch nie in den USA, also noch nie, nie. Ich war noch nie in New York oder LA, wo alle sagen, ich war zumindest mal 2 Tage da und da. Das Maximale, was ich jemals war, ich war einmal für 2 Stunden in Miami am Flughafen, weil ich da umgestiegen bin. Da habe ich aber nichts gesehen. Ja. So, ansonsten kenne ich diese gesamte riesige Fläche nur aus Film und Fernsehen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich gerne dahin würde. Also jetzt mal fernab von allen Sachen, die dafür oder dagegen sprechen. Ne? Es ist einfach dieses, ich würde mir gerne Orte angucken, die mich in meiner Kindheit geprägt haben, weil es einfach ganz viele amerikanische Filme und Serien gibt, die mich ganz doll geprägt haben und ich würde diese Orte einfach gerne mal sehen.
Das verstehe ich gut.
Und
ich
wenn meine, man dann schon
hat uns ja so geprägt wie die USA, so quasi auch musikalisch und filmemäßig. Also ich habe deutlich mehr amerikanische Filme in meinem Leben gesehen als deutsche in Summe. Und das macht was mit einem, klar, auf jeden Fall. Und dann will man das natürlich mal sehen.
Ey, ich war einmal vor 2 Jahren das erste Mal im Moviepark hier in Deutschland und jeder, der da schon mal, warst du schon mal?
Nee.
Da gibt's so, ist jetzt kein, also es ist ein ganz cooler Park, ne, es ist halt so, ich würde sagen, von Fahrgeschäften jetzt nicht so cool wie Heidepark oder so, aber kann man schon machen. Und es gibt eine Straße, das ist wie so eine Filmstraße, ne, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Filmset. So.
Mhm.
So ein bisschen, wenn du so einen Film guckst, es ist irgendwie, ich kann mich gar nicht mehr richtig dran erinnern, ich weiß nur noch, dass ich da geweint habe, als ich da durchgelaufen bin. Aber irgendwie weiß ich auch nicht, sowas macht ein bisschen was mit mir. Und deswegen stelle ich mir vor, dass ich vielleicht viele Emotionen, ich glaube, ich würde in die USA fliegen, ich würde nur diese Touren buchen, wo du dir die Orte anguckst, wo was gedreht wurde. Das würde mich schon glücklich machen. Das finde ich irgendwie cool. Und da gibt es natürlich auch andere tolle Sachen. Ich weiß natürlich nicht, viele sagen immer, ja, ist so ein bisschen wie, man sagt ja auch immer, never meet your idol. So ähnlich ist es auch für viele, wenn sie da hinfliegen, weil das alles gar nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat. Aber es ist trotzdem mein Traum, mir das mal anzugucken. Aber doch, so, egal, ob es jetzt der Central Park ist, wo ich Gossip Girl geguckt habe oder irgendwelche Ecken, wo Friends gedreht wurde oder eben, ob man sich die Natur von Montana anguckt und sagt, oh, hier ist bestimmt jemand im Yellowstone mit seinem Pferd vorbeigeritten. So, weißt du?
Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es total. Ja. Ich würde einfach auch mal sau gerne in den amerikanischen Supermarkt. Ich möchte gucken, wie super size das da ist und wie sich das da so anfühlt, mit so großen Einkaufswagen da durch zu strollern. Finde ich geil. Hätte ich Bock drauf.
Wie klein man sich fühlt in einem Land, wo alles so groß ist, insgesamt auch. Ja, ne? Die Autos, die Straßen, die Parkplätze, das soll ja total gigantisch sein.
Und dann in dem Diner irgendwo so Pancakes essen, das fände ich geil.
Ja,
cool. Ja, doch, ich finde deine Antwort auch sehr gut. Sehr gut. Würde ich, also wenn das erste nicht geht, würde ich das auch annehmen. Also würde ich jetzt auch nicht nein zu sagen. Finde ich gut.
Nehme ich dich. Ich buche die Tour für dich mit.
Finde ich gut, danke. Prima. Geil.
Gut. Super, dann. Hier steht, Trendurlaub Japan. Mein Gott, wir sind hier heute eine Reisefolge. Trendurlaub Japan. Wieso? Und wollt ihr auch?
Boah, hätte ich ganz lange als erstes genannt. Ganz lange hätte ich das als erstes genannt auch.
Ich hatte so einen Aha-Moment, als ich den Zettel gelesen habe, weil eine Freundin von mir war letztes Jahr in Japan und plant jetzt gerade ihr Sabbatical nächstes Jahr, um dahin zu fliegen. Ich habe es jetzt auch auf Instagram gesehen oder der Stiefvater von meiner Freundin ist da gerade hin und ich dachte, das wären so Zufälle gerade. Und als ich dann das Wort gelesen habe, habe ich gedacht, ach so, das ist gerade so ein Ding. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Zufall in meinem Umfeld.
Nee, das ist wirklich so ein Trend. Das ist mir auch aufgefallen, beziehungsweise ist das durch Social Media, glaube ich, sehr präsent geworden. Und ich fand das auch irgendwie total interessant. Ich kann dir gar nicht genau sagen. Ich glaube, für mich war es einfach diese kulturelle Geschichte und auch das Essen, das hätte mich sehr neugierig gemacht.
Aber was hat sich geändert?
Ja, geändert hat sich tatsächlich nur die eine Tatsache, dass es nicht sehr günstig ist, also es relativ pricey ist. Mhm. Und dass meine Freundin da war und hat ganz, ganz tolle Touren auch gezeigt. Sie hat mir richtig alles im Detail gezeigt, was sie wo wie gemacht hat und so. Und das war dann doch schon auch dolle voll. Und ich bin ja eine Person, die es nicht so gern mag, wenn es voll ist im Urlaub. Mhm. Das stresst mich immer so ein bisschen. Ich mag es immer eher, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Natürlich ist das nur so punktuell. Ist ja, glaube ich, auch ein sehr, sehr großes Land. Deswegen weiß ich nicht. Aber ich habe so die Bilder gesehen und es ist kein Scherz. Ich fand das alles mega geil. Und die hat mir so geile Sachen mitgebracht, so ein Matcha-KitKat und das war grün. Ein grünes KitKat hat sie mir einfach mitgebracht. Das war richtig cool. Und hat gesagt, dass es da so viele krasse Sachen zu sehen gibt. Aber ich habe mir die Bilder angeguckt und habe gedacht, nee, das ist gerade nicht mein Need. Ich glaube immer noch, dass es immer noch daran liegt, dass ich selbst in einer Großstadt wohne, ich immer hier reizüberflutet bin und deswegen im Urlaub häufig die Sehnsucht nach was ganz Ruhigem habe. Ne? Deswegen wo nicht viel ist. Und deswegen dachte ich mir so, boah, krass, okay, nee, da jetzt 4.000 Euro oder so für auszugeben, ist gerade nicht mein Ding. Nee, sorry.
Ja, das ist voll krass, weil ich wollte nämlich auch nie in Großstädte, als ich in Berlin gewohnt habe. Und jetzt bin ich hier so verhungert auf dem Land, dass ich eben so dachte, ach, Tokio, was könnte ich mir gerade vorstellen? Ich könnte es mir vorstellen, generell dahin. Meine Freundin hat zu mir gesagt, das ist nicht so teuer. Sie meinte so, boah, das war so geil, dreimal am Tag so günstig essen gehen und so. Das hat sie zu mir gesagt. Aber
okay, weiß ich
keine Ahnung. Also sie hatte, die war auch viel ländlich unterwegs. Weiß ich nicht genau. Ich kenne mich auch nicht aus, wirklich, ich weiß gar nichts über Japan. Ich finde aber grundsätzlich die, das ist jetzt ein sehr großes Wort, Leute, ne? Asiatische Kultur, weil das so facettenreich ist. Aber ich finde fast jede Facette davon sehr interessant. Irgendwie.
Ja, reizt total, mich. Das finde ich auch. Für mich hätte auch dieses die Architektur und so das Design hätte mich auch sehr gereizt, muss ich sagen. Ja. Und irgendwie auch dieses, dass die ja auch sehr, also es wird gesagt, ne, das kann sein, ist das positiver Rassismus, den ich jetzt von mir gehe, ich weiß nicht genau, aber sehr ja eine andere, wie soll ich sagen, ein bisschen zurückhaltender sind, sehr freundlich sind und so, und das wäre ich neugierig drauf gewesen, weil ich wohne halt, ja, wie gesagt, ich wohne mitten in einer Stadt und da ist alles hau drauf, habe ich das Gefühl, und da hätte ich irgendwie, dass da so ein achtsameres Leben herrscht, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
Naja, du warst ja auch in Thailand, da habe ich das, also ich habe das bisher in vielen asiatischen Ländern wahrgenommen, diesen Vibe, also so nicht so, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Lateinamerika als Kontrast nehmen, das ist so ja viel mehr auf einen zu. Ne? Und
das weiß ich gar nicht.
Ich habe jetzt in so in den asiatischen Ländern, wo ich war, hatte ich schon so das Gefühl, dass da so eine, dass da Grenzen sehr, also ne, Ausnahmen bestätigen die Regel, sehr gewahrt werden.
Ja, das also angenehm. Das kann gut sein, weiß ich gar nicht mehr so ganz, also wo es mir auf jeden Fall immer aufgefallen ist, ist am Flughafen, wenn du irgendwo in Deutschland oder, ich habe noch gehört, dass Amerika mit das unfreundlichste Land sein soll, also so von Flughäfen her, aber dass wenn man jetzt hier so im Weg steht und fragend ne, sich umschaut, dass die Leute denken, boah, geh zur Seite. Und ich erinnere mich noch ganz genau, ich war in Thailand und da wurde ich angesprochen von einer Mitarbeiterin vom Flughafen, die gesagt hat, kann ich Ihnen weiterhelfen auch und so. Und ich war so, what the fuck, einfach die sind voll nett. Oder auch damals noch der Switch von den Airlines, wenn man dann irgendwo umgestiegen ist und dann irgendwie auch mit arabischen Fluglinien geflogen ist und du denkst so, okay, die sind irgendwie alle voll nett, im Gegensatz zu eben noch,
ja, als ich in Düsseldorf gestartet bin. Ja, das ist also so, egal wo du bist, es gibt immer nette und unfreundlich, also Menschen, die nett sind und ja, die du nicht safe so nett findest. Das ist überall so. Aber der grundlegende Vibe, das ist so ein Vibe, der mitschwingt. Das sind schon große Unterschiede, je nachdem, wo du hingehst. Und je nachdem, wie du gerade drauf bist oder was du für ein Typ bist, findest du halt das eine besser als das andere. Ich kann zum Beispiel, ne, mein Thema ist ja immer gewesen, Grenzen setzen, Nein sagen. Also fand ich alle Länder immer sehr angenehm, wo da sehr vorsichtig war. Und dann gibt's Länder, die haben mir die Taschen ausgenommen. Na klar.
Ja,
ne?
Ja,
das weil ist da es ist halt. Es, ne, klar, wenn du dann natürlich da in einem Land bist, die können natürlich auch richtig gut Grenzen setzen. Und dann gehört voll das da zum guten Ton, das da so zu verhandeln. Und ich sag, genau, zu dem Preis kaufe ich das. Ja, kein Problem.
Ja, ich mag auch gastfreundliche Länder total gerne. Da gibt es ja mehr, also da gibt es ja auch einige. Das finde ich auch immer richtig cool, wenn man merkt, dass das so eine Offenheit ist irgendwie. Das finde ich irgendwie voll schön auch. Aber ich war irgendwie schon lange nicht mehr im Urlaub, fällt mir gerade ein. Ich war wirklich lange, lange, lange nicht im Urlaub oder reisen. Ich war lange nicht reisen. Fällt mir jetzt gerade so auf.
Weil ich ja immer nur wir sind ja auch noch jung, Sam.
Wir sind noch viel jung. Angucken. Genau. Und ich finde so, wenn man jetzt 3 Wochen Japan macht, fühlt sich das an wie eine Reise. Wenn ich 3 Wochen Portugal mache, fühlt sich das an wie Urlaub. Wisst ihr, was ich meine?
Weißt du, ich meine?
Weil das auch einfach auf einer ganz anderen Ebene anstrengend ist. Bring mal einen 2-Stunden-Flug hinter dich und bring mal eine 24-Stunden-Reise hinter dich.
Ja, aber unabhängig vom Reisen, also unabhängig von der Anfahrt jetzt.
Mhm.
Weil es ein bisschen mehr anders ist, unbekannter ist. Dann ist es für mich direkt fast eine Reise.
Voll, es ist unbekannter und es ist ja auch so, sagen wir jetzt mal, ich würde nach Japan fliegen und dann würde ich mir da irgendwo ein Häuschen am Meer holen. Dann hätte ich irgendwie auf der Rückreise das Gefühl, ich hätte das nicht ausgenutzt. Wenn ich aber nach Portugal fahre und ich hole mir ein Häuschen am Meer, dann habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt dem Land Unrecht tue, indem ich mir da was nicht angucke, weil man ja auch schon so ein paar Sachen gesehen hat, weißt du?
Ja, total, 100%, ne? Ja, voll. Ja, gut, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben. Ja, okay, ja. Trendurlaub Japan. Ja, soll jede Person so machen, wie er oder sie möchte. Trends haben ganz oft eine Daseinsberechtigung.
So
sagt es. So, und dann müsste man nochmal genauer hingucken, wenn man aber dann jetzt zum Beispiel sagt, so wie bei mir, habe ich ein bisschen Angst vor, dass mir das ein bisschen zu viel ist oder zu voll ist. Ja, dann nicht. Ansonsten, wenn die Neugier weiterhin bestehen bleibt, kann man auch die 500.000ste Person sein, die das macht. Warum nicht?
Genau. Also bei der Frage, wieso Trendurlaub Japan, wieso ist der Trend da? Das verstehe ich schon, weil das finde ich schon ein sehr besonderes, faszinierendes Land ist mit... Da kommen schon so coole Sachen her, dass man da mal hingucken will, wie das da vor Ort ist. Das kann ich schon sehr gut verstehen.
Mhm, finde ich nämlich auch. So nämlich.
Bei Südkorea, auch sehr spannend. Na gut.
Oh, finde ich auch. Ich finde alle, am Ende des Tages, liebe Jaco, kannst du mir jedes Land
ist so
schmackhaft machen. Jedes.
Fast, Sam. Ich würde mir alle angucken, aber es wäre schon ein Ranking.
Es wäre ein Ranking. Also
und ich sage
sagen,
jetzt keine
Länder,
Namen, ja?
Doch,
aber
ich kann das machen. Die jetzt, die an Deutschland angrenzen, die finde ich jetzt, also sind im Ranking bei mir, sorry, nicht ganz oben. Ich war da halt auch ganz oft schon.
Das
ich brauche jetzt nicht nochmal nach Tschechien oder nochmal nach Belgien oder nochmal nach Dänemark, haben wir jetzt auch alle schon gesehen. So, ne, das ist in meinem Ranking dann nicht mehr ganz oben. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass du mir jedes Land mit einer kleinen PowerPoint-Präsentation sehr schmackhaft machen kannst.
Auf jeden Fall. Und ja, da musst du dann einfach anpassen, ne? Da gibt es dann vielleicht so ein Land, da sagt man, ja, da brauchen wir jetzt so 5 Tage. Und dann gibt es Länder, da sagst du, wie am besten 3 Monate. So.
Ist so.
So, bist du bereit für einen neuen Zettel?
Ja. Ich habe hier einen Zettel, den finde ich interessant. Den will
ja,
ich
dann
gerne plötzlich genervt sein von Charaktereigenschaften einer Freundin.
Warum du hast gerade eben eingeworfen, ich habe einen Zettel, den finde ich interessant. Hast du damit Erfahrungen?
Das weiß ich gerade gar nicht so. Es ging mir gerade eher um den Kontrast. Weißt du, wie ich meine? Ich wollte da mit dir drüber sprechen einfach.
Ja.
Zu den leichteren Zetteln, die davor waren. Bis hin jetzt zu, das finde ich schon interessant. Also wenn man dann ganz plötzlich, ist man plötzlich genervt von den Charaktereigenschaften einer Freundin. Was genau könnte das sein? Das möchte ich erstmal mit dir auseinanderfriemeln, wenn du Lust dazu hast.
Aha.
Und ob man sich dann halt auch darin wiedererkennt, ne? Oder vielleicht sogar, dass vielleicht bin ich ja auch die Freundin, die nervt. Kann ja auch sein.
Ich glaube, dass du hast gerade einen wichtigen Punkt genannt. Ich glaube, das kann passieren, ne? Manchmal nerven uns ja auch die Leute, die uns am ähnlichsten sind. Deswegen sind ja auch viele Menschen so genervt von ihren Geschwistern. So?
Ja.
Und vielleicht ist es dann, es hat letztens gerade noch eine Freundin zu mir gesagt, dass jemand sie ganz doll nervt und dann hat sie als Begründung gesagt, und ich bin ja genauso, aber deswegen macht mich das so aggressiv, das nervt mich ja an mir schon, da brauche ich nicht noch jemanden, wo ich mir das von außen angucken kann.
Das finde ich aber tatsächlich super cool, wenn man das selber für sich so sagen kann. Das weiß man ja ganz oft nicht so dolle. Ich habe eine Freundin, von der bin ich häufiger genervt, weil die immer am Mäkeln ist. Weißt du, die denkt, das finde ich scheiße.
Aber ist das plötzlich passiert? Stand
das
in der Frage?
Plötzlich. Also hier in der Frage steht drin, plötzlich genervt sind von Charaktereigenschaften einer Freundin. Ja, kann auch sein, dass man das plötzlich, dass mir das plötzlich aufgefallen ist, aber Nee, weiß ich nicht ganz genau, wie das kam, aber dann dachte ich mir so, boah, doch, das war, da gab es einen Switch irgendwann.
Mhm.
Und ich weiß nicht, warum das so war, aber auf einmal war das Glas immer halb leer. Und ich habe mir gedacht, ich verstehe das, ich kenne diese Phasen auch, wo man einfach ein bisschen knötterig ist und wo es halt einfach scheiße ist, kann echt auch eine depressive Zeit sein. Da habe ich absolut größtes Verständnis für, aber dann habe ich so gemerkt, irgendwann so, okay, da wird ja richtig nachgesucht, nach den Fehlern und nach der Kacke. Und das fand ich so ein bisschen, ja, auch dickfällig, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich fand das so irgendwie so, nö. Ich habe es als unschön empfunden, aber auch negativ. Teilweise so als negativ, aber auch so mit so einer Körperhaltung, mit den verschränkten Armen. Nö, ist halt scheiße. Und wo ich mir denke, ist halt jetzt aber auch gerade eine Einstellung von dir so, ne? Du möchtest es ja auch, dass es scheiße ist. Das hat mich dann genervt irgendwann.
Kennst du das, wenn du mit einer Freundin oder einem Freund sprichst und es kommt deren Trigger-Thema irgendwie auf den Tisch, egal ob jetzt in deren Leben oder gerade in der Situation, und plötzlich switchen die rum?
Hast du ein Beispiel für mich? Komm gerade nicht ganz.
Ja, nee, ich kann jetzt kein konkretes Beispiel nennen, weil mir fallen jetzt nur Sachen an von Menschen, die mir sehr nahe stehen. Das will ich jetzt nicht ausplaudern.
Die switchen dann aber inwiefern um?
Die werden plötzlich negativ und dumm. Also ich nehme mich da nicht raus. Ich habe ja selbst Trigger-Themen. Aber so Sachen, wo so Gefühle kommen. Da kommt so ein rotes Tuch und dann sagt man auf einmal so ganz unreflektierte Sachen, weil das so das eigene Thema ist. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich kann es mir ein bisschen vorstellen. Oh, mir fehlt gerade so ein bisschen der Kontext. Aber könnten ja, wir das vielleicht...
Sagen wir zum Beispiel, du hast eine Freundin, die ist super... super cool. Aber die hat ein Männerproblem. Und sobald das Thema Männer auf den Tisch kommt oder irgendwer eine Geschichte erzählt, die irgendwie in so eine Richtung geht, dann geht da so ein Feuer los und dann switcht plötzlich so der Charakter, weil da so der Teufel rauskommt.
Oh ja, ich glaube, das ist ganz häufig auch bei Kinderthemen der Fall. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, da bist du ja jetzt gerade drin, da garantiert. Und das gibt's ja auf allen Ebenen. Und dann bin ich immer so, oh, okay, jetzt kriege ich Gefühle. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Das ist, Und dann weiß ich auch ganz häufig nicht, spreche ich das jetzt an oder lasse ich das jetzt einfach weiterlaufen?
Oh, das finde ich auch immer schwierig, das anzusprechen. Das hatte ich gerade mit einer Freundin.
Weil man will ja auch nicht, ne? Man will ja die Freundin bleiben, aber der Grat zwischen Freundin und auf der anderen Seite ankommen, wie eine Therapeutin mit einer Lesebrille gerade, ist ganz schmal. Der Grat.
Ich würde es mich nicht trauen. Ich würde es mich, glaube ich, nicht trauen. Also die muss mir schon sehr, sehr nahe stehen. Aber wenn ich weiß, das ist ein Trigger-Thema, was auch immer, kann ja auch sein. Und dann zu sagen, sag mal, hatte ich das jetzt gerade?
Dann gehen bei mir so wie so mathematische Formeln im Kopf los. Ne? Wenn die Person mir ganz nahe steht, okay, ich könnte jetzt das sagen, damit könnte ich helfen. Es würde ihr so gut tun, aber oh wow, das könnte auch das auslösen. Willst du, dass das jetzt gleich hochgeht?
Ja, nee.
Ja, es kommt immer ganz drauf an. Aber Sam, was ich auch kenne, ist, dass ich genervt werde, das hatte ich in der Vergangenheit, wenn man bondet über ein bestimmtes Thema oder ein bestimmtes Leid und man hat sich da verändert.
Oh ja, das ist,
weißt du,
schwierig dann.
Ja. Und das, ich nenne jetzt mal einen Klassiker, ich erinnere, also das ist jetzt kein konkretes Beispiel von mir, aber hat es bestimmt auch schon gegeben, beispielsweise du bondest darüber, über bestimmte Leute schlecht zu reden.
Mhm.
Und dann tust du das aber nicht mehr, aber diese Person tut das noch die ganze Zeit. Und dann nervt dich das aber extra, weil du ja gerade dran arbeitest, das nicht mehr zu machen.
Ja, man ist auf einmal die reflektierte Person von den beiden.
Ja,
na klar.
Ja, genau. Oder du bondest darüber, dass, ich denke mir jetzt Sachen aus, ihr zwei immer pleite wart und dann habt ihr immer den ganzen Tag Witze darüber gemacht und darüber rumgedingstert und jetzt hast du aber plötzlich ein Buch über Geld geredet und willst an deinem Money-Mindset arbeiten und jetzt weißt du gar nicht, wie du damit umgehen sollst, weil 50% der Gespräche gehen darum. So, solche Sachen meine ich. Das ist mir auch schon häufiger passiert.
Ja, das verstehe ich. Kann das gar nicht gut verstehen. Kennst du das, wenn du eine Freundin hast oder einen Freund, der dann in einem anderen Kontext auf einmal eine andere Persönlichkeit hat und du denkst dir so, sei doch einfach so, wie du bist, wenn wir zusammen alleine sind? Das nervt mich.
Hast du da ein Beispiel?
Wenn auf einmal eine Rolle eingenommen wird irgendwie, weil man flexen will, weil man ja so cool ist oder weil man...
Ja, ich weiß, was du meinst.
Wenn man wo du so einfach denkst so, ey, du bist viel sympathischer, wenn du genauso bist, wie du bist und du versuchst hier gerade irgendwie besonders nice zu sein. Ich kann es nicht anders erklären.
Und das anzusprechen wäre aber auch schon wieder die Therapeutenrolle.
Das kann ich nicht. Das könnte ich nicht.
Aber ich möchte dazu sagen, ich bewundere Personen, die das gut ansprechen können. Und es ist mein Ziel im Leben, die richtigen Worte für diese Situation zu finden, weil ich möchte gerne, das ist mein Anspruch an mich selbst, eine Freundin sein, die nicht das anspricht, weil sie davon genervt ist, sondern weil sie sieht, da ist was und der Person könnte es besser gehen, wenn ich es ihr sage. Und ich möchte gerne lernen, so etwas sagen zu können, auf Augenhöhe, sodass das nicht falsch ankommt.
Diesen Baukasten möchte ich. Aber vielleicht ist das ja genau die Rolle, die gewünscht ist oder die toll ist. Weißt du, wie ich meine? Also ganz banales Beispiel. Mein Freund ist zum Beispiel auch in einer Gruppe, über den kann ich jetzt einfach so reden, der kann ganz schnell diese Entertainer-Funktion einnehmen. Ich bin tierisch genervt davon, denke mir so, boah, halt dein Maul, ey. Ich kenne die Storys alle schon, ich glaube, er findet das dann halt lustig und genießt das dann möglicherweise auch. Wo ich ihm auch sage, ja, du kannst auch genauso sein, wie du zu Hause bist. Und dann denkt er sich aber so, ja, kann ich auch machen, aber das hat einfach in dem Moment war es halt witzig. Was bewertest du das eigentlich? Weißt du, wie ich meine? Vielleicht ist das genau
das,
was
okay, das heißt,
gerade gut anfühlt.
Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Weil als du das eben gesagt hast, habe ich an eine Situation aus meinem Leben gedacht und ich weiß, dass diese Person, die ist dann nicht lustig geworden, die ist
cringe
sehr überheblich. Nee, die ist überheblich geworden. Ganz doll überheblich, aber um zu beeindrucken. Und ich wusste, dass das was mit Unsicherheit zu tun hat. Aber es gibt auch was anderes, wie das vielleicht bei deinem Freund ist. Und da fällt mir vielleicht auch eine Person ein, mit der ich schon mal länger in einer Beziehung war oder bin. Da gibt's dann so Situationen, wo ich einfach merke, nee, das ist einfach eine andere Seite, die gerade rauskommt. Und,
ja, genau, das ist es vielleicht. Ich glaube, deswegen finde ich es gut, dass wir das nochmal reinbringen, dass es zwei Seiten gibt. Aber das, was du jetzt eben erzählt hast, dass die Unsicherheit einen so anders macht, na, das ist etwas, das könnte man auch locker, wäre schön, wenn man das irgendwie ansprechen könnte, ohne dass sich da jemand auf die Füße getreten fühlen würde.
Ja.
Aber ist es auch meine Aufgabe, das anzusprechen? Ich weiß es nicht genau. Ich denke auch nicht unbedingt. Wenn ich davon genervt bin, ja, wenn es jetzt meine Schwester wäre, würde ich zum Beispiel sagen so,
ja,
du warst irgendwie anders eben, ist mir aufgefallen.
Das ist sehr
ja, findest
auf jeden Fall. Nein, die Aufgabe übernehmen muss man auf gar keinen Fall. Aber ich hatte schon die ein oder andere Situation in meinem Leben, wo ich gedacht habe, weiß ich nicht, ich vielleicht könnte es gerade helfen, das mal anzustoßen. Ich glaube, weil...
Ja, das stimmt.
Weißt du?
Ja, so. Mein Gott, die sind so facettenreich, all diese Szenarien, habe ich das Gefühl. Aber es ist jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel an diese Situation zurückdenkst, warst du genervt oder warst du einfach nur so, wie hast du dich gefühlt dabei?
Naja, gut, wir sprechen jetzt hier von mir, ja. Und das ist auch noch ein paar Jahre her. Meine Thematik ist ja auch die Verantwortung für den Gruppenvibe übernehmen. Und das,
Oh Gott, ja, stimmt.
Ne, das habe ich ja so gelernt. Und das verlernen wir ja, also ich ja gerade so, ne? Das ist nicht meine Verantwortung, aber das habe ich ganz doll da gefühlt. Und dass es die Situation einfach sehr unangenehm und ich glaube auch für die anderen, die da standen. Ich meine, das gelesen zu haben, da wird man ja gut drin, wenn man die Verantwortung für den Gruppenvibe übernimmt, Körpersprache und Mimik zu lesen. Und dementsprechend war ich schon recht angespannt, sage ich jetzt mal.
Verstehe ich.
Und gut. Ich war aber nicht genervt. Ich bin jetzt nicht später da ins Auto gestiegen mit dieser Person und habe dann irgendwie gedacht so, oh, das war ja blöd. Sondern ich habe dann damals, ich habe das sogar angesprochen. Ich habe dann so gefragt, so, hast du dich eben eigentlich wohlgefühlt? Du warst plötzlich ganz anders. So habe ich dich noch nie gesehen. Und da, oh, da habe ich eine Schublade aufgemacht damals. Da habe ich eine große Schublade aufgemacht. Aber ich glaube, war in Ordnung.
Ah, okay.
Ja. Die war auf jeden Fall. Sie hat dann gesagt, ich war so aufgeregt, ich war so aufgeregt, ich werde so, wenn ich aufgeregt bin. Und so, naja.
Ach man, das ist dann ja eigentlich immer voll schön zu sagen, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich habe Angst, dass alles irgendwie gerade komisch ist oder so, weiß ich auch nicht. Aber ja, ist manchmal auch leichter gesagt als getan, ne?
Aber ich finde, man kann ja jetzt, also sie sagt ja plötzlich von der Eigenschaft von einer Freundin genervt, ne? Ich weiß nicht, ob man jetzt einen Tipp geben kann, aber ich würde sagen, es kommt echt drauf an, wie nah einem die Leute stehen, ne? Manche Sachen, da will man vielleicht Abstand von nehmen und bei manchen Leuten, da ist dann vielleicht Kommunikation der Schlüssel. Weil wenn es wirklich so ist, dass du ständig woher kommst und du bist genervt, weil da irgendwas passiert, dann kann man ja vielleicht mal drüber sprechen. Aber wir wissen ja nicht, worum es geht. Also weiß ich auch nicht, ob es übergriffig ist oder ob es das Richtige ist, anzusprechen. Das kommt drauf an, so, ne?
Genau, voll.
Kann also, zum Beispiel ja auch sein, dass ihre Freundin sich gerade die ist, die nicht mehr mitlästern will. Und die ist jetzt ganz genervt, dass die jetzt immer sagt, so, ich will nicht schlecht über die reden. Also das kann ja jetzt alles sein.
Ja, oder plötzlich die Meinung ganz doll kundgeben und immer so sehr korrekt sein und alles genau benennen und ansprechen. Und vorher war sie aber diejenige, die selber irgendwie ein bisschen Kacke gelabert hat oder so. Da muss man sich dann halt auch häufig dran erst dran gewöhnen. Und vielleicht ist es dieses plötzlich, Frage das wichtigste Wort. Weil, das heißt, es war ja anders im Vorfeld und es muss einen Schlüsselmoment gegeben haben, dass sich etwas verändert hat, entweder bei ihr oder bei einem selbst. Naja, und das kann halt hin und wieder unangenehm werden, weil wer mag schon Veränderungen?
Ja, besonders wenn man nicht dabei war und die andere Person, das muss man erstmal gucken, ne, ob man das gut findet oder ob es einfach nur schwierig erstmal für den Übergang ist, weil jemand anders ist. Weil gerade wenn zum Beispiel, wir haben jetzt auch schon häufiger über Therapie und so gesprochen, wenn Leute dann anfangen, was zu verändern, sind das ja manchmal auch große Sachen. Zum Beispiel.
Absolut.
Ne? Und wenn man dann, mein liebstes Beispiel ist ja immer, wenn Leute anfangen, Grenzen zu setzen, dann wird voll oft aus einem, ja klar, ein Nein. Weil die brauchen dann erstmal Wut, um Nein zu sagen oder so. Und das kann dann erstmal fürs Umfeld eine ganz neue Erfahrung werden.
Total. Das stimmt. Aber ja, wenn einem das allerdings insgesamt zu viel wird, auch nach einer gewissen Zeitdauer, dann würde ich halt auch einfach sagen, dann hat sich die Freundschaft vielleicht auch verändert, ne? Also, dass man da vielleicht dann sagt, das passt das nicht mehr so gut. Das gibt's ja auch. Also, da muss man sich ja nicht quälen, sondern manchmal verändert man sich in andere Richtungen. Und dann ist das halt so. Ist auch fein.
So, Sam, zum Abschluss mache ich noch einen kleinen. Einen kleinen Sam-Zettel.
Mach mal einen kleinen.
Okay.
Einen Sam-Zettel, ja?
Ich lese das hier und denke so, ich denke jetzt schon wieder, das kann ich jetzt nicht vorlesen.
Doch! Bitte!
Hier steht bester Kinosnack.
Nachos mit Käsedip.
Ja, da gehe ich mit. Wenn sie Gute haben. Ja, natürlich. Also tut mir leid, wenn du Nachos mit Käsedip als Auswahl hast und dann nimmst du Popcorn, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht.
Oh, beides geil. Also am besten würde ich gerne Nachos haben und mein Nachbar oder sagt, ich möchte, oder Nachbarin sagt, ich nehme eine richtig, richtig große Packung Popcorn süß. Und ich will aber meine Nachos nicht teilen in der Regel. Also das ist einfach so. Ich denke dann so, ich kaufe lieber zwei Packungen. Ich kaufe für dich eine und eine für mich.
Ja, kommt drauf an, wie groß die Portion ist. Es gibt ja auch diese Couple-Packages. Da kriegst du schon sehr viele Nachos.
Ja, aber die kaufe ich mir auch alleine mit drei Dips.
Und was ich aber geil finde ist, früher habe ich nie Salsa-Dip genommen, aber jetzt nehme ich immer beides. Jetzt neuerdings brauche ich die fruchtige Abwechslung zwischen Käsesoße und einem guten Salsa-Dip. Aber muss ein guter sein.
Das muss ein guter sein, weil danach kommt der Käsedip wieder noch geiler.
So, das ist, ja, das ist diese Abwechslung, ne? Und deswegen das, ja. Und Popcorn, ich finde beides auch gut, ne? Süß und salzig zusammen zum Beispiel und so. Salzig alleine? Nein. Auf keinen Fall.
Habe ich neulich nochmal gehabt, süß und salzig. Da dachte ich, ich war immer enttäuscht, wenn ich mir eine salzige im Mund gesteckt habe. Ich hatte wirklich eine pure große Enttäuschung in meinem Herzen. Ich dachte, nee, scheiße, die war wieder nicht süß.
Aber auch bei Popcorn gibt es wirklich Qualitätsunterschiede. Na, wenn ich zum Beispiel süßes Popcorn kaufe, dann erwarte ich, dass in manchen Popcorn-Dingern auch süße Überraschungen stecken. Dass manche so besonders süß sind. Und manchmal sind die nur so ganz leicht, komplett ausgewogen, homogen süß.
Nee, das finde ich ganz langweilig. Da muss eine kleine Kruste auch bei der einen oder anderen Popcorn-Dingern sein.
Genau, das ist so, wie wenn du dir irgendwie so ein Cookie-Eis holst und dann hast du da keine Keksstückchen oder keine Schokostückchen drin. Das geht auch
das
nicht.
Das hasse ich bei Stracciatella-Eis. Wenn alles gleich klein gemöllert ist, da muss mal ein großer Splitter mit dabei sein, wo ich das Gefühl habe, wow, hier habe ich ein ganzes Stückchen Schokolade in meinem Maul.
Das ist immer, oh Gott, ist immer so richtig wie so ein Krimi. Als Kevin und ich noch in Bielefeld gewohnt haben und wir manchmal abends gar nichts Süßes haben, dann haben wir uns manchmal Eis bestellt, weil du ja bei manchen, wir hatten so ein Italiener um die Ecke, da konntest du so Ben und Jerry's Eis bestellen und das war dann so der Notfall oder hast gerade abgeholt, ne? Und dann so zu zweit so ein Ben und Jerry's Eis und dann ist das immer, ich muss dann immer so richtig planen, ich gucke dann, wo ist was, wie sieht die Konsistenz wo aus, weil jeder Löffel kann enttäuschend oder geil sein und wenn man sich das teilt, dann hast du ja nur 50% der Chance.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich fand es sehr cool, dass ich das habe ich neulich bei Insta oder so gesehen, bei Ben & Jerry's Eis, das wirklich so einmal hinzulegen und dann mit so einem ganz scharfen Messer so Scheiben draus zu schneiden, also mit der Verpackung quasi, damit das fair geteilt werden kann. Da dachte ich, das mag ich, weil da mit dem Löffel die geile Mitte zu finden, das ist nahezu unmöglich.
Ja, weil vor allen Dingen bei Ben & Jerry's ist es ja voll oft, ich esse so gern dieses, wie heißt das denn? Ja, da ist so ein, ist das dieses Strawberry Cheesecake? Da sind, die Stücke sind riesig da drin. Riesig, das ist nicht irgendwie groß verteilt. Das kann sein, dass du in so einem großen Becher nur so 4 Goldminen hast. Und die, weißt du, und es ist dann so, wenn einer die auf einen großen Löffel packt, dann hast du die verloren, die Chance einfach.
Oh nein, oh mein Gott, ich fühle richtig hart mit, okay, ich verstehe den Konflikt. Deswegen, ich glaube, das von außen in Scheiben zu schneiden, finde ich gar nicht so verkehrt.
Ja, das ist wirklich gut. Von oben nach unten oder so, von so runde Ringe von unten nach, weißt du, also längs oder
das
quer?
Das waren Ringe.
Ja.
Ringe, also dies wurde quasi auf die lange Seite gelegt, ne, auf die, also auf die runde Seite und dann wurde das halt so in Scheiben geschnitten. Fand ich gut. Also
ich liebe das, wenn Menschen Essen so ernst nehmen.
Ja, ich auch. Also ich fühl's. Und hier zu der Popcorn-Nacho-Geschichte. Ich habe ja ein großes Ding mit Kinos und ich gehe sehr oft und auch sehr gerne ins Kino und mein Plan ist es ja, jedes Kino in Hamburg besucht zu haben. Es sind einige, auch die ganzen hier Programmkinos und Arthouse-Kinos. Das Problem ist, die Nacho-Quote ist extrem niedrig. Also wirklich, die gibt es bei, ich sag, wenn es 20 Kinos gibt, ich glaube 4-mal gibt es Nachos.
Das ist wirklich traurig.
Das ist eine ganz, ganz traurige Angelegenheit.
Aber Sam, ich war auch letztes Jahr in einem Kino, ich weiß gar nicht, wo waren das? Boah, keine Ahnung, irgendeine Freundin von mir hatte irgendeinen Gutschein. Weißt du, so Gutscheine, wo du dann in die Walachei fährst zu irgendwas, was mittelgut ist. Auf jeden Fall bin ich da mit und dann habe ich mir Nachos mit Käsesoße bestellt und alles war schlimm daran, Sam.
Echt?
Ja, das waren so die schlechtesten Nachos, die du irgendwo in einem Supermarkt kaufen kannst, so welche, die gar nicht richtig gewürzt sind, die nicht richtig knacken,
als wären die schon richtig
das
alt.
Darf nicht sein.
Und die Käsesoße hat nach nichts geschmeckt. Das war so enttäuschend. Also
nein,
wirklich.
Kauf doch in der Metro all das, was die anderen auch kaufen, Leute. Und mach es in diesen
so
riesigen
ich war wirklich,
Eimer.
Ich war so enttäuscht. Das war wirklich so. Ich habe die beiseite gestellt und ich bin diese Person, Leute. Beispiel Pizza. Gib mir eine schlechte Pizza. Ja, die ist scheiße. Natürlich esse ich die trotzdem, weil Pizza ist Pizza. So bin ich. Aber das war...
Oh, das ist natürlich ein Zeichen,
jedes,
ja, gut, wenn du das Gefühl
jedes
hast,
Mal
nee.
Draufbeißen hat ein schlechtes Gefühl ausgelöst. Nicht wegen Enttäuschung, sondern wegen Ekel. Und ja, das war echt traurig. Aber ansonsten geilster Kinosnack, auf jeden Fall.
Da sind wir uns einig, da sind wir uns sehr einig. Wundervoll, liebe Jaco.
Ja, ich werde mir jetzt auch einen Snack machen.
Boah, ich habe auch richtig Kohldampf gerade. Ich könnte mir jetzt so eine Käsesoße einfach in den Rachen schieben. Ich sag's dir ganz ehrlich.
Ich habe nämlich, das ist meine, das ist eine meiner Hausaufgaben für 2025, es nicht so weit kommen lassen mit dem Hunger.
Nee,
bezüglich
ich bin richtig
Stress, Laune und so, ne? Und deswegen,
Unterzuckerung.
Genau, weil ich bin, ganz viel Stress in meinem Leben ist nur, weil ich mittags nicht vernünftig esse. Und deswegen werde ich jetzt ganz vorbildlich, weil ich erwachsen bin, mir ein Mittagessen zubereiten. Ob das ein Brot ist oder mehr, das wird sich dann, das wird der Kühlschrank entscheiden.
Ich hoffe für dich, dass es mehr wird als ein Brot.
Es ist leider nicht Nachos mit Käsesoße. Ja, aber nein, ich habe mir das jetzt mit dem Brot angewöhnt, weil ich habe, meine Ansprüche sind immer zu hoch. Aber so, aber auch ein Käsebrot ist okay. Besser als ist nichts.
Aber mach dir dann noch wenigstens ein bisschen Gemüse oder so. Oder
ich habe nicht mal mehr Gurke. Und Sam, ich bin eine Person, wenn du nichts bei mir findest, du findest eine Gurke.
Das okay, dann wird es heute Zeit einzukaufen.
Ja, ich weiß. Na gut, Sam. So.
Okay.
Ich wünsche
wir hören
dir
uns nächste Woche wieder.
Macht's gut. Kussi, kussi.
Tschüss.